Anna Karenina, Roman von Lew Tolstoi, Übersetzung Rosemarie Tietze. Sie öffnete die Tür und trat hinaus. Der Wind schien gerade auf sie gewartet zu haben, pfiff freudig und wollte sie umfangen und davontragen, doch sie fasste mit starker Hand die kalte Haltestange, raffte ihr Kleid, stieg hinab auf den Bahnsteig und trat hinter den Waggon. Der Wind war stark gewesen auf dem Waggontreppchen, doch auf dem Perron herrschte hinter den Wagen Windstille. Mit Genuss und voller Brust atmete sie die schneeige Frostluft ein, und beim Wagen stehend betrachtete sie den Perron und das erleuchtete Stationsgebäude. Ein grauenhafter Sturm riss und pfiff zwischen den Wagenrädern, an den Masten und hinter der Stationsecke hervor. Wagen, Masten, Menschen, was auch immer zu sehen war, alles war einseitig von Schnee verweht und schneite immer mehr zu. Für einen Augenblick flaute der Sturm ab, doch dann brauste er wieder in solchen Stößen heran, dass ihm, so schien es, nicht zu widerstehen war. Indes rannten Menschen umher, knirschten über die Bohlen des Bahnsteigs, wechselten dabei fröhlich Worte und machten unablässig die große Tür auf und zu. Der gebückte Schatten eines Mannes huschte vor Annas Füßen durch, und Hammerschläge gegen Eisen waren zu hören. »Gib mir die Depesche«, ertönte eine ärgerliche Stimme von der anderen Seite aus der stürmischen Finsternis. »Bitte hierher, Nummer 28«, schrien noch andere Stimmen, und vorüber rannten schneeverweht vermummte Menschen. Zwei Herren mit Papirossa-Glut am Mund gingen an ihr vorüber. Sie holte ein allerletztes Mal Luft und hatte schon die Hand aus dem Muff gezogen, um nach der Haltestange zu greifen und einzusteigen. Da verdeckte neben ihr noch ein Mann im Militärmantel das schwankende Laternenlicht. Sie blickte sich um und erkannte im selben Augenblick das Gesicht Wronskis. Die Hand an den Mützenschirm gelegt, verneigte er sich vor ihr und fragte, ob sie nicht etwas brauche, ob er ihr nicht zu Diensten sein könne. Sie betrachtete ihn ziemlich lange, ohne etwas zu erwidern, und obgleich er im Schatten stand, sah sie, oder glaubte es zumindest, den Ausdruck seines Gesichts wie seiner Augen. Es war erneut jener Ausdruck ehrerbietigen Entzückens, der sie gestern so beeindruckt hatte. Nicht nur einmal hatte sie sich in diesen letzten Tagen und soeben wieder gesagt, Wronski sei für sie einer von hunderten, ewig gleichen, überall anzutreffenden jungen Männern. Sie werde sich niemals gestatten, auch nur an ihn zu denken. Doch nun, im ersten Augenblick der Begegnung, erfasste sie ein Gefühl freudigen Stolzes. Sie brauchte nicht zu fragen, weshalb er hier war. Sie wusste das ebenso sicher, wie wenn er ihr gesagt hätte, er sei hier, um da zu sein, wo sie ist. »Ich wusste nicht, dass Sie reisen. Weshalb reisen Sie?« sagte sie und ließ die Hand sinken, die nach der Haltestange greifen wollte. Und nicht zu bändigende Freude und Lebhaftigkeit strahlten auf ihrem Gesicht. »Weshalb ich reise?« wiederholte er und blickte ihr gerade in die Augen. »Wissen Sie, ich reise, um da zu sein, wo Sie sind«, sagte er. »Ich kann nicht anders.« Im selben Augenblick begann der Wind, als hätte er Hindernisse überwunden, Schnee vom Waggondach zu schütten, an einem losgerissenen Stück Blech zu rütteln, und weiter vorn tutete kläglich und düster die satte Pfeife der Lokomotive. Dieser entsetzliche Schneesturm kam ihr jetzt noch wundervoller vor. Er hatte gesagt, was ihr Herz wünschte, was ihr Verstand jedoch fürchtete. Sie erwiderte nichts, und auf ihrem Gesicht sah er einen Kampf. »Verzeihen Sie, wenn Ihnen unangenehm ist, was ich gesagt habe«, begann er ergeben. Er sprach respektvoll, ehrerbietig, doch so fest und beharrlich, dass sie lange nichts erwidern konnte. »Es ist übel, was Sie sagen, und ich bitte Sie, wenn Sie ein guter Mensch sind, vergessen Sie, was Sie gesagt haben, wie auch ich es vergessen werde«, sprach sie schließlich. Kein einziges ihrer Worte, keine einzige ihrer Bewegungen werde ich je vergessen und kann ich je. Genug, genug, rief sie und bemühte sich vergebens, ihrem Gesicht, in das er gierig spähte, einen strengen Ausdruck zu verleihen. Ihre Hand griff nach der kalten Haltestange, sie stieg die Stufen hoch und betrat rasch den Vorraum des Waggons. Doch in dem kleinen Vorraum verharrte sie und ließ sich durch den Sinn gehen, was geschehen war. Ohne dass sie sich an ihre oder seine Worte erinnerte, begriff ihr Gefühl, dass dieses minutenkurze Gespräch sie einander grauenhaft nahe gebracht hatte, und sie war erschrocken und glücklich darüber. Ein paar Sekunden stand sie, trat dann ins Wageninnere und setzte sich an ihren Platz. Jener verzauberte, angespannte Zustand, der sie zuvor gepeinigt hatte, kam nicht nur zurück, sondern verstärkte sich und ging so weit, dass sie befürchtete, jeden Moment könnte etwas zu sehr Angespanntes in ihr reißen. Sie schlief die ganze Nacht nicht. Durch die Anspannung und die Traumbilder, die ihre Fantasie erfüllten, hatten nichts Unangenehmes und Düsteres. Im Gegenteil, sie hatten etwas Freudiges, Versengendes und Erregendes. Gegen Morgen nickte Anna im Sitzen ein, und als sie erwachte, war es bereits weiß und hell und der Zug näherte sich Petersburg.
Weitere Informationen bekommen Sie unter www.hansa.de.